Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de. Hallo Alex.
Hallo Markus.
Du hast dich in den letzten Monaten intensiv mit Nebenkostenprivileg, mit der Zukunft für Kabel-TV-Kunden und ähnliches beschäftigt. Mich hat jetzt jemand gefragt, und zwar den umgekehrten Fall, was muss ich denn als Vermieter eigentlich beachten zum 1. Juli oder spätestens zum 1. Juli?
Genau, das ist ein wichtiges Thema. Also man sollte als Vermieter natürlich erstmal über die technischen Gegebenheiten in seinem Haus Bescheid wissen, was da so an Verkabelung liegt. Und vor allem sollte man über die vertraglichen Gegebenheiten Bescheid wissen. Also ich habe ja in der letzten Zeit sehr oft über die Betreiber der sogenannten Netzebene 4 berichtet. Das ist jetzt ein Fachausdruck, der vielleicht manchen Hörern nicht so geläufig ist. Du kannst dich ja bestimmt noch daran erinnern, als damals das ganz alte Fernsehkabel von der Telekom liberalisiert wurde.
Ja.
Genau, und damals ist praktisch dieses TV-Kabelnetz in verschiedene Netzebenen aufgeteilt worden und dann eben auch verschiedenen Eigentümern zugewiesen worden. Also wir kennen ja normalerweise so die typische Netzebene 3. Das ist praktisch das, was auf der Straße verläuft, was dann Vodafone, Telekolumbus oder eben auch diesen kleinen regionalen Kabelbetreibern gehört. Und dann gibt es eben die Netzebene 4, die sozusagen am Hausübergabepunkt oder man könnte ja auch sagen sozusagen mit der Hauswand beginnt und was diese ganze Verkabelung im Haus von der Außenwand sozusagen bis in die Wohnungen der Kunden betrifft oder der Wohnungsmieter. Und jetzt muss natürlich der Hauseigentümer Bescheid wissen, wem gehört denn diese Netzebene 4? Also gehört sie ihm selber noch? Oder hat er sie zum Beispiel an einen Netzebene 4-Betreiber vermietet? Da gibt es dann so verschiedene Betreiber. Also ich habe das wirklich mal versucht rauszufinden und mir konnte bis jetzt niemand eine genaue Zahl sagen, wie viele von diesen Netzebene 4-Betreiber es in Deutschland gibt. Also das können mehrere hundert bis mehrere tausend sein, die zum Teil auch wirklich nur regional aktiv sind. Und da müsste man jetzt eben gucken, wie die das handhaben. Aber gleichzeitig sollte man als Hausbetreiber oder als Hausbesitzer natürlich auch gucken, dass man mit dem Netzbetreiber, der vor Ort aktiv ist, mal in Verhandlungen eintritt über die Signallieferung. Also ob und unter welchen Bedingungen nach dem 1.7. überhaupt dann noch ein Kabelsignal beispielsweise von Vodafone geliefert wird.
Das ist natürlich für den einen oder anderen Vermieter wahrscheinlich tatsächlich ein böhmisches Dorf. Ich muss ehrlich sagen, dass es externe Netzebene 4-Betreiber gibt, wusste ich persönlich gar nicht. Ich dachte eigentlich, dass es immer, sagen wir mal, der Vermieter oder die Eigentümergemeinschaft oder wie auch immer, aber dass es da tatsächlich Servicefirmen gibt, die so ein Hausnetz betreiben, gut, wahrscheinlich vor allen Dingen in sehr, sehr großen Liegenschaften, das war mir persönlich auch nicht bekannt, das sage ich ganz offen.
Ja, wie du schon sagst, dadurch, dass diese ganze Thematik eben für viele Hausbesitzer wahrscheinlich böhmische Dörfer sind und damals eben als die Liberalisierung des Kabelnetzes war, auch schon waren, haben sich damals eben viele von diesen kleinen Firmen angeboten, die dann zu den Hausbesitzern gesagt haben, so, okay, du verstehst nichts davon möglicherweise, dann bieten wir dir an, dass wir den ganzen Service übernehmen und dass wir zum Beispiel auch die Wartung machen. Und das war, sage ich mal, damals sogar der große Vorteil von diesen Netzebene 4 Betreibern, dass die sozusagen auch dann die Aufrüstung gemacht haben oder wenn ein Kabel kaputt war, dann haben die das natürlich im Rahmen dieses Wartungsvertrags dann automatisch repariert. Da musste jetzt nicht der Hausbesitzer extra einen Elektriker anrufen und dann wochenlang warten, bis der kommt und dann das Kabel repariert, sondern diese Firmen, die natürlich dann auch eine gewisse Expertise schon in diesem Bereich haben, die haben natürlich dann über diesen Wartungsvertrag das automatisch gepflegt, auch geguckt, dass es dann damals rückkanalfähig gemacht wurde, damit man halt auch Internet und Telefon über das TV-Kabel bekommen konnte und nicht nur das TV-Signal. Aber wie wir halt jetzt bei unseren Recherchen gesehen haben, das könnte jetzt vielen Wohnungsmietern ganz böse auf die Füße fallen, diese Konstruktion mit der Netzebene 4 Betreibern.
Weil ich eins sagen muss, selbst zu Telekom respektive Postzeiten war es so, dass die Hausnetze, also ab Hausübergabepunkt, nicht unbedingt von der Telekom gelegt wurden. Also ich kann mich erinnern, wo wir früher gewohnt haben, das war so ein Haus mit 3 Eingängen, 18 Wohnungen. Das hat tatsächlich mein Vater damals organisiert, die ganze Hausverkabelung. Da war also auch ab Hausübergabepunkt nicht mehr die damals noch Deutsche Bundespost zuständig. Würde auf jeden Fall eine spannende Sache. Vor allen Dingen ist ja da, je nachdem, wer noch nichts unternommen hat, ist ja da auch mittlerweile tatsächlich Eile geboten, weil so richtig viel Zeit ist bis zum 1. Juli ja nicht mehr.
Genau, wirklich viel Zeit bleibt da nicht mehr. Also normalerweise, wenn man eine Netzebene 4 Betreiber hat und jetzt nicht das Hausnetz als Eigentümer selber betreibt, dann sollte natürlich schon dieser Betreiber sich darum gekümmert haben, auch zu gucken, wie läuft es weiterhin mit der Signallieferung. Ansonsten sollte man, wenn man das wirklich, so wie du das gerade beschrieben hast, damals zum Beispiel einfach mit einem örtlichen Elektriker selbst gemacht hat und selbst betrieben hat, sollte man sich schleunigst darum kümmern, dass man jetzt mit dem Netzbetreiber, wie zum Beispiel Vodafone oder Pure Telecolumbus, dass man da eben Kontakt aufnimmt und über die weitere Signallieferung dann verhandelt, weil du hast es ja auch schon in irgendeiner Meldung mal beschrieben, oder vielleicht war es auch der Kollege Fuhr. Die Umstellung am 1. Juli ist ja tatsächlich mitten während der Fußball-Europameisterschaft. Also wir sind ja glaube ich, entweder im Achtel- oder im Viertelfinale oder irgendwie noch weiter.
Also ziemlich in der Mitte, die EM geht ja von Mitte Juni bis Mitte Juli, das ist ja ziemlich genau die Hälfte.
Und wenn natürlich da jetzt, sag ich mal, der Fall eintreten würde, was relativ unwahrscheinlich ist, dass der Netzbetreiber da dann einfach alle Anschlüsse während der Fußball-EM abklemmt, das wäre natürlich sehr unschön, das wird wahrscheinlich nicht passieren, also die meisten werden das dann auf Kulanz wahrscheinlich erstmal weiterlaufen lassen, aber das größere Problem, was wir jetzt rausgefunden haben mit diesen Netzebene 4 Betreibern ist, dass die eben jetzt ihre, sag ich mal, herausgehobene Position dazu nutzen, um die Leute eben wieder zur Kasse zu bitten. Also dadurch, dass praktisch jetzt diese ganzen Kosten, die bisher über die Nebenkostenabrechnung abgerechnet wurden, was ja meistens irgendwie so 6 bis 8, vielleicht mal 9 Euro im Monat waren, dass die das jetzt eben direkt von den Wohnungsmietern sozusagen kassieren müssen, weil es eben nicht mehr auf die Mietnebenkosten umgelegt werden kann. Jetzt auf einmal kriechen diese Netzebene 4 Betreiber aus ihren Löchern und schlagen da zum Teil wirklich unmögliche Aufschläge drauf, so nach dem Motto, okay, du kannst den Kabelanschluss weiter benutzen, lieber Mieter, aber dann bezahlst du eben, weiß ich, 6, 8, 10 Euro oder zum Teil, wir haben schon bei der Recke gehört, von 12 bis 17 Euro extra zu dem Service, den du vom Netzbetreiber bekommst. Also wenn man sich das mal vorstellt, man hat zum Beispiel so einen Kabelvertrag bei Vodafone, der ja im Idealfall mal 40 Euro gekostet hat, der Gigabit-Anschluss, mittlerweile ist er ja auch wieder ein bisschen teurer, wofür man dann Gigabit-Internet und Telefon bekommt. Und jetzt kommt noch dieser Netzebene 4-Betreiber und sagt, okay, ja, das kannst du weiterhin behalten. Dann bezahlst du mir aber 10 oder 12 Euro monatlich Durchleitungsgebühr, so nennt sich dann diese neue Gebühr, die diese Netzebene 4-Betreiber kassieren wollen. Oder wir klemmen dich wirklich komplett ab und dann hast du gar nichts mehr über Kabel. Dann hast du kein Fernsehen mehr, dann hast du kein Internet mehr und auch kein Telefon mehr. Dann musst du tatsächlich auf DSL oder auf irgendeine andere Zugangsart umsteigen. Und dieser Zwang, den sozusagen viele von diesen Netzebene 4-Betreibern da momentan ausüben, das haben wir halt mal recherchiert und ein bisschen aufbereitet und wir stehen dazu auch schon im Kontakt auch mit diversen Verbraucherzentralen, ob die das überhaupt dürfen. Ein richtiges Ergebnis liegt uns da noch nicht vor, aber wir bleiben da auf jeden Fall dran und erwarten auch, dass da die Verbraucherschützer, die ja auch wirklich jetzt, sage ich mal, eine juristische Handhabe dagegen hätten, dass die uns dann irgendwann da auch mit weiteren Informationen versorgen, wie das jetzt da für die Betroffenen weitergeht.
Ich meine, eigentlich haben diese Netzebene 4-Betreiber ja gar kein Vertragsverhältnis mit den jeweiligen Mietern, sondern eigentlich nur mit den Hauseigentümern, wenn überhaupt. Also das ist ja schon von daher eigentlich ziemlich merkwürdig.
Genau, aber das ist ja jetzt eben praktisch diese Pflicht, die der Gesetzgeber allen Beteiligten auferlegt hat, so nach dem Motto, es darf nicht mehr über die Nebenkosten abgerechnet werden. Bitte, ihr müsst jetzt alle eben eigene Verträge machen. Und jetzt, wie gesagt, kommen halt die Netzebene 4-Betreiber und sagen, okay, ja, ihr könnt einen Vertrag haben, aber zu unseren Bedingungen. So nach dem Motto, entweder du nimmst meinen Vertrag oder ich klemm dich ab. Das ist, kann man auf gut Deutsch gesagt auch als Erpressung verstehen. Weil ja, man hat ja dann letztendlich über dieses Kabel hat man keine Alternative mehr. Wenn dieses Kabelsignal läuft und wenn man diese Durchleitungsgebühr bezahlt, dann hätte man ja sogar beim Internet und Telefon über das Kabel in vielen Bereichen sogar schon eine Alternative, weil ja mittlerweile solche Kabeldiscounter wie Easy oder sogar O2 bieten ja zum Beispiel auch Internet- und Telefontarife über das TV-Kabel an. Also müsste man ja gar nicht unbedingt, wenn man sagt, man will jetzt nicht zu Vodafone oder man hat zum Beispiel bei O2 auch noch einen Handyvertrag und könnte da jetzt mit dem Kombivorteil ein bisschen sparen, dann würde man den Kabelvertrag über O2 zum Beispiel machen, obwohl es das Vodafone-Kabelnetz ist, das geht ja mittlerweile. Aber wie gesagt, all das ist nicht möglich, wenn man sich weigert, diese Durchleitungsgebühr an den Netzebene 4-Betreiber zu bezahlen, weil der dann sagt, okay, entweder bezahlen oder abklemmen.
Wahnsinn. Ja,
also da sind wir mal gespannt, was da für eine letztendlich juristisch saubere Regelung rauskommt. Aber wenn das tatsächlich so durchgehen sollte, dass dieses Verhalten der Netzebene 4-Betreiber legal ist, dann müsste man sagen, dann hat der Gesetzgeber gerade den Wohnungsmietern in diesem Fall wirklich einen großen Bärendienst erwiesen.
Das ist sicherlich richtig. Zumal es ja auch, sagen wir mal, zweifelhaft ist, was so ein Netzebene 4-Betreiber überhaupt in der Praxis tut. Ich glaube nicht, dass der jedes Jahr in die Häuser geht, die Kabelanschlüsse durchmisst, guckt, ob da noch alles in Ordnung ist. Er hat wahrscheinlich einmal vielleicht die Verkabelung gelegt, wenn überhaupt. Und das war's. Einmal eingemessen, fertig. Also das ist, also da ein Abo-Modell quasi draus zu machen, das ist ja ähnlich dreist wie die Automobilhersteller, die für Android Auto und Apple CarPlay ein Abo-Modell wollen, obwohl sie nur ein einziges Mal die Voraussetzung geschaffen haben, dass das Videosignal, was es ja letztendlich ist, vom Smartphone aufs Auto Display weitergeleitet. Also da gibt es schon wirklich Firmen, die sehr, sehr dreist sind, muss ich sagen. Es gab aber auch in den letzten Wochen schon erste Berichte von Vodafone, wo sie gesagt haben, wir haben jetzt hier und da schon Kabelanschlüsse abklemmt. Darüber hattest du auch schon geschrieben. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist tatsächlich so, wenn zum Beispiel dieser Fall eintritt, dass der Hauseigentümer vielleicht schon wie eine kleine Art von Umfrage gemacht hat in seinem Haus und gefragt hat, wer von euch möchte denn überhaupt noch Kabel-TV? Also lohnt sich das überhaupt, dass ich jetzt mit Vodafone weiter verhandle über die Signallieferung? Also sollen wir uns überhaupt weiterhin Kabelsignal ins Haus liefern lassen? Und wenn dann eine Mehrheit zum Beispiel sagt, oder auch wenn der Hausbesitzer zum Beispiel sagt, ich will das gar nicht mehr mit Vodafone-Kabel in meinem Haus, weil vielleicht demnächst auch Glasfaser kommt oder weil es mir schlicht und ergreifend egal ist. Wenn praktisch der Hausbesitzer sich dazu entschieden hat, keinen weiteren Signallieferungsvertrag mit Vodafone abzuschließen, oder er macht...
Muss er das denn? Weil wenn eigentlich der Mieter seinen eigenen Kabelanspruch zahlen muss, was hat denn der Hauseigentümer dann damit noch zu tun?
Wie gesagt, der muss darüber verhandeln, ob es überhaupt eine Signallieferung für dieses Haus gibt. Aber das geht, wie ich jetzt mal vermute, auch selektiv. Dass man zum Beispiel sagt, okay, es können tatsächlich Einzelne sich dazu entscheiden, das weiterhin zu behalten. Dann muss praktisch der Hauseigentümer sich dazu entscheiden. Es gibt weiterhin einen Vertrag über eine Signallieferung, aber niemand darf natürlich dazu gezwungen werden von den Mietern. Und dann ist es tatsächlich so, dass wirklich jemand zum Abklemmen ins Haus kommen muss. Also dann kommt tatsächlich einer, wenn es zum Beispiel jetzt diese Sternstruktur ist, wo das alles im Keller verkabelt ist, da kann man das ja machen, wenn es jetzt nicht diese alte Baumstruktur ist, wo das praktisch so durch die ganzen Wohnungen dann überall durchgeschleift wird, sondern wenn praktisch jeder einzelne Anschluss mit der Hauptdose im Keller verbunden ist, dann kann man das machen. Dann sagt man halt so, okay, Müller will, okay, der kriegt, bei dem bleibt es weiterhin da, der Signallieferungsvertrag mit Vodafone ist auch da. Meier will nicht, dem wird im Keller unten abgeklemmt. Und so ist es dann. Dann liegt es tatsächlich in der Hand des Mieters, dass er sich dazu entscheidet. Aber wie gesagt, wenn der Hauseigentümer von sich aus sagt, ich will fürs ganze Haus das gar nicht mehr, dann muss tatsächlich jemand, der jetzt gerade aktuell schon einen Vertrag hat mit dem Kabelbetreiber, der muss diesen Vertrag beenden, muss dann sagen, okay, Vodafone, tut mir leid, ich wäre gern bei deinem Gigabit-Kabel geblieben. Aber der Hauseigentümer lässt mich nicht, der will keinen Signallieferungsvertrag mehr, das ganze Haus wird abgeklemmt, ich muss jetzt leider zu DSL wechseln.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, für den Endverbraucher wird es eher komplizierter als einfacher.
Genau, und das ist eigentlich schon ein bisschen konterkariert, was der Gesetzgeber eigentlich wollte. Der Gesetzgeber will ja immer Wettbewerb und dass jeder die Wahl frei hat und dass keiner zu irgendwas gezwungen wird. Aber diese Einfachheit, wie du das sagst, das ist tatsächlich so, diese Einfachheit, wie das damals ging, man zieht in eine Wohnung ein, man hat automatisch einen Kabelanschluss, man bezahlt halt seine 8 Euro zwangsweise Kabelgebühr dafür, diese Einfachheit ist weg. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es tatsächlich den Vorteil hat, dass man eben die Möglichkeit hat, zum Beispiel auf ein Internetprodukt zu wechseln. Also wir haben ja in der letzten Zeit auch wirklich viel berichtet über, was bieten Magenta TV, was bietet Zattoo, was bietet Waipool, diese ganzen Internetfernsehdienste oder eben auch sehr viele lokale Internetbetreiber haben ja mittlerweile auch so ein internetbasiertes Produkt, was wirklich nur noch übers Internet das Fernsehen liefert und gar nicht mehr über den Kabelanschluss. Und zum Teil ist die Senderauswahl da ja mindestens genauso gut, wenn man dann irgendwelche Zusatzpakete bucht. Man bekommt da ja auch Auslandssender, wenn man zum Beispiel jetzt Kontakte in die Türkei oder sonst in irgendein anderes Land hat und sagt, ich möchte da zum Beispiel die Sender aus meiner Heimat sehen, gibt es ja mittlerweile auch bei den internetbasierten Diensten dann entsprechende Produkte, wo man das dann mit dazu buchen kann.
Ja, also ich sage ja sowieso, eigentlich schon lange, was den TV-Empfang angeht, das wird immer mehr Richtung Streaming gehen, weil der Internetanschluss ist in 99,9% aller Wohnungen sowieso schon vorhanden. Und dann da an Fire TV-Stick, an Apple TV, in Chromecast, wie auch immer, gerade an den Fernseher zu hängen, wenn es der Fernseher nicht von sich aus schon kann, das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Früher war der Satellitenempfang der einfachste Weg, weil es eben direkt vom Himmel kam, kein Kabelnetz zwischengeschaltet war oder so. Aber Satellitenempfang ist halt auch wieder das Problem. Macht der Hauseigentümer gegebenenfalls mit? Habe ich überhaupt ein Fenster, einen Balkon, wie auch immer, zur richtigen Seite und so? Ist alles schon wieder viel zu kompliziert. Und deswegen, also solche Streaming-Angebote sind eigentlich am einfachsten, am schnellsten realisierbar, weil da eben das Signal, sprich das WLAN vom Internetanschluss sowieso schon verfügbar ist in eigentlich fast allen Haushalten.
Genau, aber von der Einfachkeit her muss ich dir tatsächlich widersprechen, weil das für, sag ich mal, für unsere Zielgruppe ist es tatsächlich am einfachsten, das alles internetbasiert zu machen. Also unsere Generation plus alle Generationen, die jünger sind als wir, die kriegen das hin, sag ich mal, entweder den Smart TV so einzurichten, dass es funktioniert, oder wenn der halt schon, wenn der Fernseher schon ein bisschen älter ist und das geht nicht mehr, dann hackt man sich da halt eine entsprechende Box hin. Aber wenn man dann schon wieder zwei Fernbedienungen hat, dann sind zum Beispiel manche ältere Leute, die das halt geliebt haben, praktisch nur den Stöpsel in die Kabeldose da zu stecken, das Kabel zu verbinden und dann eben mit dieser einen Fernbedienung für den Fernseher alles bedienen zu können. Oder wenn Leute halt tatsächlich auch mehrere Fernseher im Haus haben, einen im Wohnzimmer, einen in der Küche, einen im Schlafzimmer. Manche Leute haben ja dann den im Schlafzimmer zum Beispiel den Fernseher so übers Bett gehängt, dass man da wirklich im Liegen dann da so schön schräg nach oben gucken kann. Und wenn du jetzt anfangen musst, da wieder eine separate Box zu installieren, dann bist du da gleich wieder mit Basteln beschäftigt. Dann musst du da irgendwie eine Halterung basteln, wo dann die Magenta TV-Box oder die Nokia-Box oder was auch immer man für eine Streaming-Box verwendet oder von Roku irgendwelche Streaming-Adapter, dann ist man da gleich wieder mit Basteln beschäftigt. Dann liegt gleich eine zweite Fernbedienung auf dem Nachttisch, die wieder Platz wegnimmt und so. Wie gesagt, das ist für uns, die wir mit solchen Sachen auch ein bisschen schon aufgewachsen sind, ist es jetzt nicht so das Problem, aber für ältere Leute, die sich sowas auch erstmal installieren müssen, dann zum Beispiel, wenn du wirklich 3 bis 4 Fernseher im Haus hast, dann musst du natürlich gucken, unterstützt der Streaming-Provider überhaupt mehrere Geräte? Also auf wie vielen Geräten darf ich dann gleichzeitig eingeloggt sein mit meinem Magenta TV-Account? Das sind, glaube ich, bis zu 5, ne? Das weißt du besser als ich, aber ich meine, es wären ungefähr 5 Geräte, die man da benutzen
kann.
Wobei
Magenta TV dann sogar noch Unterschiede macht zwischen Geräten, die auch Downloads erlauben. Ja. Und Geräte, die nur für Streaming genutzt werden. Also bei Geräten mit Download sind es tatsächlich 5. Bei den anderen, eigene Erfahrung, habe ich noch keine Grenze festgestellt.
Genau, aber
weil ich ja da immer mal auch diverse Testgeräte nutze, um mal zu gucken, läuft es da und so. Keine Grenze festgestellt. Früher, beim alten Magenta TV, hat man in der App sogar gesehen, du bist mit diesem und jedem Gerät angemeldet und konntest dann über die App auch Geräte einzeln entfernen, das geht gar nicht mehr. Deswegen, auch auf der im Kundencenter meinetwegen, bei der Telekom oder eben bei der webbasierten Version von Magenta TV, habe ich keine Möglichkeit mehr gefunden auf der neuen Plattform, wie man Geräte, die man jetzt rausschmeißen will, wie man die überhaupt entfernt. Insofern, ich sage ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wenn man die 5 jetzt ausgeschöpft hat, wahrscheinlich ist es so wie bei Sky, dass man dann bei dem am längsten schon nicht mehr genutzten Gerät automatisch rausfliegt oder irgendwie sowas in der Art.
Wird so sein.
Aber eine richtige Administrationsmöglichkeit für die Geräte gibt es da gar nicht.
Ich würde man direkt mal bei der Telekom erfragen. Das wäre vielleicht mal eine interessante Meldung, definitiv, die wir mal machen könnten. Aber
ich bin ohnehin dran an der Magenta TV One zweite Generation. Mhm. Die gibt es mittlerweile mit einem Firmware-Upgrade, was wohl nicht OTA kam. Deswegen als neues Testgerät, quasi ein kleiner Spoiler an dieser Stelle, da werde ich mich dann die nächsten Tage und Wochen auch noch ein bisschen mit beschäftigen. Und sobald man da Belastbares zu schreiben kann, wird es da auch nochmal einen neuen Testbericht geben.
Wir sind gespannt, aber ich möchte nochmal dein Stichwort altes Magenta TV aufgreifen. Wir hatten jetzt ja diesen Wechsel in diesem Jahr vom alten Magenta TV auf das neue. Und wie wir das schon hatten jetzt mit den Endgeräten, so nach dem Motto, manche Leute lieben das, einmal was zu installieren und dann halt über viele Jahre zu benutzen, wie das ja zum Beispiel auch mit den alten IPTV Geräten und Receivern von der Telekom noch der Fall war. Mhm. Aber jetzt ist es ja so, dass tatsächlich viele Geräte, die noch gar nicht so alt sind, aber die nur mit Magenta TV 1.0 sozusagen funktioniert haben, jetzt schon mit Magenta TV 2.0 nicht mehr funktionieren. Und da steht schon wieder ein Gerätetausch an. Wie gesagt, für unsere Zielgruppe und für junge Leute ist das alles kein Problem. Aber manche Leute möchten sich halt die Sachen wirklich einfach mal einrichten und dann, sag ich mal, über 6, 8, 10 Jahre einfach mal ohne ständige Wechsel und Umstrukturierungen und alle möglichen Sachen benutzen. Und das ist halt tatsächlich etwas, was der alte TV-Kabelanschluss geboten hat. Und deswegen denke ich, werden den viele Leute auch behalten. Also es gibt schon, wir kriegen schon auch Rückmeldungen immer von Leuten, die sagen, ich würde wirklich gerne einfach nur fürs Fernsehen diesen alten TV-Kabelanschluss behalten. Und ich kriege mittlerweile tatsächlich, jetzt müssen wir auch mal was Positives berichten, es gibt tatsächlich auch viele, die mittlerweile berichten, ja, mein Hauseigentümer oder mein Netzebene 4-Betreiber, die haben da wirklich einen sinnvollen Vertrag auch über die Signallieferung angeboten und das wurde schon abgeschlossen und das ist alles auch schon umgestellt und ich bezahle jetzt für einen ganz normalen TV-Kabelanschluss in meiner Wohnung zum Beispiel 6 bis 7 € im Monat nur für das Fernsehen und da habe ich nur das Fernsehsignal, das kriege ich weiterhin. Ich bezahle das direkt an den Netzbetreiber, beispielsweise an Vodafone. Mein Hauseigentümer hat da Sonderkonditionen ausgehandelt. Wenn es zum Beispiel auch eine größere Wohnungsgesellschaft ist und so, wird es auf jeden Fall weiterhin funktionieren. Also da kann man wirklich den Zuhörern jetzt hier an der Stelle nur den Tipp geben, wenn ihr das da noch nicht wisst, wie das da weitergeht bei euch, wenn ihr unsicher seid, wie wird der Zustand ab dem 1.7. sein. Der erste und wichtigste Ansprechpartner ist euer Hauseigentümer. Also wendet euch an den Vermieter, wenn es eine größere Gesellschaft ist, dann vielleicht an die Hausverwaltung. Die kann euch da Auskunft geben. Und ihr könnt da auch ruhig vorbringen, was ihr wollt. Wenn ihr sagt, ich möchte den unbedingt behalten, den Kabelanschluss, dann legt da wirklich mit Nachdruck auch Wert drauf, dass ihr den behalten könnt. Und ansonsten lest einfach bei uns auf teltarif.de auch, was es für zum Beispiel internetbasierte Angebote gibt. Man kann ja natürlich auch mal DVB-T2 über Antenne nochmal probieren, ob es funktioniert, wobei da natürlich das Senderangebot dann schon ein bisschen eingeschränkt ist.
Das ist richtig. Zudem hatten wir ja gerade erst einen Wechsel auch im DVB-T2 Angebot, in dem Fall bei Freenet TV. Da wurde die Verbreitung von Tele 5 eingestellt. Mhm. Ist jetzt auch für aus Zuschauersicht ein bisschen blöd, von jetzt auf gleich ein Programm, das immer da war, nicht mehr verfügbar. Ja. Dafür ist RTL Up neu dazugekommen. Mhm. Auch solche Sachen gibt es natürlich zu beachten. Welches Programmangebot habe ich auf welcher Plattform, wenn denn wirklich ein Wechsel ansteht? Und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall das Ganze im Auge behalten und auch darüber berichten, wenn sich aktuell in dem Bereich was Neues
tut. Genau, Senderwechsel gibt es ja bei den anderen Plattformen auch. Das heißt ja, beim Satellit ändern sich die Sender ab und zu mal, beim Kabel auch und bei den internetbasierten Diensten auch. Also von daher muss man da sowieso immer mal aktiv wieder gucken, was hat sich geändert, vielleicht mal wieder einen Sendersuchlauf machen und dann hat man wieder die aktuelle Konfiguration. Also weiterhin in Bewegung bleiben. Aber wie gesagt, bei teltarif.de ist man da ja immer auch informiert darüber.
Auf jeden Fall. Alex, dann danke ich dir.
Bitteschön.
Und bis demnächst in diesem Theater.
Ja, bis bald.
Alles klar, mach's gut.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.